Guten Morgen, mein Name ist Silke Hahn und ich begrüße Sie und euch ganz herzlich hier zu diesem Gottesdienst. Hier vorne seht ihr jetzt den Barhocker und den Kinderstuhl, die wir gerade noch im Foyer stehen hatten. Und die Aufgabe hieß, wer kann sich auf beide Stühle gleichzeitig setzen? Nun, meine jüngste Tochter war so nett, ein paar zu fotografieren und ihr könnt jetzt so ein paar Impressionen bekommen. Ja, danke schön. So ganz gelingt das nicht. Und da sind wir auch schon mitten in unserem Thema. Unser Thema heißt heute Zwischen den Stühlen. Und ich nehme das jetzt ein bisschen runter. Ihr habt hier in unserem Gottesdienst jeder einen eigenen bequemen Stuhl. Der bleibt euch auch erhalten, wenn ich euch jetzt einlade, euren Platz kurz zu verlassen und 2, 3 Menschen zu begrüßen. Vielleicht trefft ihr ja jemand Neues. Seid herzlich eingeladen, aufeinander zuzugehen. Oh, ich sehe die Begeisterung. Komm, geht! So, ich darf mal freundlich guten Morgen sagen. Silke Hahn, moderiere heute. Sind Sie zu Gast? Schön, das freut uns. Hoffentlich gefällt es Ihnen. Genau. Ja, so ist das. Wenn man einmal angefangen hat, dann möchte man da gar nicht mehr mit aufhören. Na, lasst euch mal los da. Ihr dürft gleich nach dem Gottesdienst weiterknuddeln. Ja, das ist schön, dass Gäste unsere Gottesdienste besuchen. Und es ist uns in unseren Gottesdiensten das wichtigste Anliegen, von und mit Gott zu erzählen und zu reden. Und das wollen wir jetzt auch gemeinsam tun. Ich bitte euch dazu aufzustehen. Ja, Vater, ich danke dir, dass wir uns heute Morgen hier in Freiheit versammeln dürfen. Herr, wenn man in den letzten Wochen die Nachrichten geschaut hat, dann ist man entsetzt, man fühlt sich ohnmächtig und mutlos. Kriege, Naturkatastrophen bestürzen uns. Voll Ungeduld, Vater, erwarten wir dein Eingreifen und wir wissen doch, dass nur du den Zeitpunkt kennst. Und immer wieder, Herr, bin ich so fasziniert, dass von der großen, weiten Welt im Ganzen du uns als Einzelnen im Blick hast, jeden und jede von uns siehst. Du kennst das, was wir jetzt im Kopf haben, das, was wir im Herzen haben. Herr, wir wollen uns jetzt auf dich einlassen in dieser Zeit hier im Gottesdienst. Aber schenken kannst nur du diese Ruhe. Kannst nur du unsere Ausrichtung ganz auf dich, Herr. Nimm das bisschen, was wir haben an Konzentration und an Wollen und vermehre es, Herr, damit alles wirklich bei uns ankommt. Du willst uns begegnen, Herr. Du lädst uns dazu ein. Wir wollen damit rechnen. Amen. Ja, wenn der Gerd freundlicherweise wieder am Klavier sitzt, dann singen wir gemeinsam das erste Lied. Das erste Lied heißt, wer Gott folgt, riskiert seine Träume. Es ist ein Lied aus alten DDR-Zeiten. Die Menschen, die das damals gesungen haben, für die hat das teilweise ganz harte Konsequenzen gehabt. Aber genauso wie für die Menschen damals, genauso gilt uns heute wie wichtig diese Entscheidung ist für unser Leben, die dort besungen wird. Ich lade euch ein, gemeinsam dieses erste Lied zu singen. Nette Menschen kommen jetzt zu mir nach vorne, um etwas anzusagen. Ich habe eigentlich gedacht, nach dem Ostergarten würde es in unserer Gemeinde vielleicht ein bisschen ruhiger werden. Aber wir sind eine große und lebendige Gemeinde, da ist immer was los. Und so lade ich euch jetzt sehr herzlich ein, öffnet eure Herzen, öffnet eure Terminkalender und ja, nehmt euch davon mit, was euch gut tut und was euch interessiert. Ich lade euch auch ein, öffnet eure Portemonnaies und gebt für die Belange der Gemeinde, was ihr gerne möchtet und davon noch ein bisschen mehr. Jetzt darf der Erste anfangen. Ja, das wisst ihr eigentlich. Ja, genau.
Wir stehen hier für das Brunch-Team. Helga ist, also gehört dazu. Und wir hatten gestern wieder Brunch. Wir hatten 6 echte neue Gäste und sehr gute Gespräche an den Tischen. Wir haben uns kennengelernt und wir sind uns begegnet. Und das war sehr schön. Wir hatten aber nicht nur ganz neue Gäste, sondern auch andere.
Ja, wie mich zum Beispiel. Also ich bin ja jetzt nicht mehr ganz so neu und so seit etwa einem halben Jahr auch Mitglied in der Gemeinde und durfte aber nochmal beim Brunch teilnehmen. Und das hat mir wieder sehr, sehr gut gefallen, so dass ich jetzt beschlossen habe, einfach die Seiten zu wechseln und möchte gerne beim Brunch-Team mitarbeiten.
Jo!
Terminkalender. Der nächste Brunch ist im November 29. Samstag von 11 bis 13 Uhr.
Klasse. Dankeschön.
Ja, kannst du mir ein Bild machen? Wunderbar. Ich bringe euch Grüße mit von der Männerfreizeit, die jetzt gerade stattfindet, beziehungsweise jetzt so langsam zu Ende geht. Wir waren 12 Männer. Wir waren nicht so breit, wie das auf dem Bild aussieht. Ich glaube, das ist ein bisschen verzerrt. Gut, dass die anderen Männer noch unterwegs sind, das Bild nicht sehen, wir hier keine Videoaufzeichnung machen. Wir haben uns über Psalm 139 ein wenig ausgetauscht. So nach, da ist ja.
Ist alles gut, du bist plötzlich schmal geworden.
Ja, wunderbar. In dem Jahr steht, dass Gott uns immer und überall sieht und wir haben uns darüber ausgetauscht, wie das denn so ist, wenn man immer gesehen wird. Und dann haben wir eine ziemlich lange Wanderung gemacht. Mir tun jetzt noch die Füße ein wenig weh. Kannst du mir das andere Bild geben? Und da haben wir eine schöne Stelle gefunden, wo die Wegstrecke schlecht wurde und rechts am Baum Abkürzung stand. Wir mussten uns dann entscheiden, haben die Abkürzung genommen und uns danach gestritten, ob das eine halbe Stunde länger oder eine Stunde länger war als der direkte Weg. Es bleibt also bei so einer Freizeit immer auch viel Zeit für Sachen, die gar nicht geplant sind, die aber uns wirklich auch in Gedanken beschäftigen. Und das Wichtigste ist natürlich das Kennenlernen untereinander. Deswegen lade ich gerne ein, wenn zum nächsten Mal eine Freizeit nächstes Jahr stattfindet, dass wir wieder viel mehr Männer werden, die dabei sind. Das nächste Treffen ist am 9. Mai. Das ist das Männerfrühstück. Das findet alle zwei Monate am zweiten Samstags morgens um 10 Uhr statt. Input ist diesmal von zwei etwas älteren Gemeindeglieder, die ein wenig erzählen, was in der Gemeinde schon so gewesen ist.
So, auch ich darf euch einladen. Jawohl, das ist auch etwas verzerrt. Es gibt ein Bläserkonzert demnächst bei uns, und zwar am 7. Juni um 16 Uhr. Dazu möchte ich euch ganz herzlich einladen, weil unter anderem auch vier Teilnehmer aus unserer Gemeinde dabei sind. Das ist ein Probewochenende, wo Jungbläser, also sprich wirklich seit einem Jahr erst oder zwei Jahren Spielende dabei sind, aber auch Profis, die im Orchester spielen. Es sind ungefähr 25 Teilnehmer, die dürfen hier dann ihr Abschlusskonzert von dieser Probewochenende machen. Genau, seid herzlich eingeladen. Es ist auf jeden Fall ein Besuch wert.
Danke. Dich brauche ich noch als Halter. Jetzt kannst du das nächste Bild. Aldi statt Audi. Und auch euch den Plan schon mal. Hier ist noch ein echter Papierplan. Wir haben das Ganze natürlich auch digital. Viele von euch haben das mitgekriegt. Es wurde schon darüber gesprochen. Es gab auch eine Mail von Rolf Zürros in der letzten Woche. Die Firma Hülpert hat an der B1 ein relativ großzügiges Gebäude erstellt oder ist gerade dabei, dieses fertigzustellen und wird diesen Standort hier verlassen. Hat das Grundstück auch schon verkauft. Dieses Grundstück hat die Firma, früher hieß es Albrecht Feinkost, so kenne ich das noch, die Firma Aldi hat dieses Grundstück gekauft und wird einen großen Aldi-Markt dort bauen. Das ist diese rote Fläche hier. Und hier auf diesem Bild, da sieht man dann so ein bisschen, also das neue Aldi-Konzept ist Licht durchflutet, großzügig etc. pp., sodass dann eben auch letztendlich hier der Bereich vor unserem Gemeindehaus umgestaltet werden wird mit Parkplätzen etc. pp. Für uns auch eine Chance. Denn zum Beispiel dieses Gebäude, wenn ich jetzt hier rausgucke, was hier vorne steht, was früher mal eine Tankstelle war, das wird dann zum Beispiel abgerissen. Das heißt also, die Sicht auf die Gemeinde sollte wesentlich besser werden. Das heißt, es passt irgendwo zu diesem Konzept offene Gemeinde. Und im Anschluss an diesen Gottesdienst wollen wir euch einladen, Norbert Vogel wird das machen, dass wir eine kleine Gesprächsrunde durchführen. Mit dem Hintergrund, ja, was bedeutet das für uns? Was für Möglichkeiten, was für Chancen haben wir? Also da gab es zum Beispiel in der Diskussion Kinderbetreuung für
Mütter, die bei Aldi einkaufen oder auch Väter. Also sowas zum Beispiel. Und da wollen wir so ein bisschen ins Gespräch kommen, gleich im Anschluss an den Gottesdienst. Das ist jetzt eine erste grobe Planung, das ist sicherlich noch nicht ganz final, aber auch da werden wir einen gewissen Einfluss drauf haben.
Dankeschön.
Das machen wir hier vorne im Aquarium. Dankeschön.
Wir haben nämlich leider kein offenes Ende. Oh, ist mir aber jetzt sehr unangenehm. Aber wenn das jetzt die Kinder sind, ist aber wirklich, also, aber ich muss jetzt, also im Gottesdienst. Moment mal. Ah, nee. Also, ja.
Hallo Silke, bist du da? Hier ist Anja Lüdemann.
Lüdemann?
Du, ich weiß,
Anja,
ich,
hast du mal auf die Uhr geguckt?
Ja, ich bin ein bisschen knapp. Du, ich habe noch eine
Ansage. Ja, ein bisschen knapp.
Ja, tut mir leid, vielleicht kriegst du das ja noch irgendwie unter, ist ganz wichtig. Pass auf.
Ich muss mich erst mal setzen, Anja.
Ja, setz dich mal.
Dass du mich im Gottesdienst anrufst.
Ach, im Gottesdienst, oh. Schande, ist schon so spät.
Ja, wirklich. Ah. Also jetzt mach aber auch schnell,
Anja. Okay, ich bin ganz schnell. Also Folgendes, du weißt ja, am 10. Mai ist ja unser nächster Gottesdienst, der besondere Gottesdienst, am Nachmittag.
Ja.
Die Vorbereitungen laufen total gut. Ich bin schon voll gespannt. Wir haben nur ein Problem jetzt. Die Mitarbeiter, die Kinderbetreuung letztes Mal gemacht haben, die wollen alle in Gottesdienst.
Anja, jetzt, was hast du für ein Problem, wenn Leute in Gottesdienst wollen?
Ah, ich finde das total cool, aber ich weiß nicht, wer auf die Kinder aufpasst, die kommen in der Zeit.
Fragst du jetzt mich? Hör mal, ich mache das die ganze Woche, also auf mich kannst du nicht zählen. Nee.
Du, deswegen rufe ich ja an. Ich dachte, vielleicht gibt es ja noch so drei bräuchten wir vielleicht, die von 17 bis 18 Uhr am 10. Mai auf die Kinder aufpassen. Die müssen nichts vorbereiten, die müssen Kinder gern haben, das reicht.
Sozusagen, wer Muttertag nicht genug geknuddelt wurde, kann da mittags nachholen.
Genau, vielleicht gibt es ja auch doch.
Cool, Leute, das ist ein tolles Angebot für euch.
Ja, genau, super. Sowas oder vielleicht gibt es auch noch ein paar Teens oder ein paar Männer, die sagen, okay, ich schicke meine Frau in Gottesdienst, ich passe auf die Kinder auf, keine Ahnung.
Aber Anja, jetzt müssen wir aber Schluss machen. Also, genau, ist wirklich gut. Okay, ich suche dir drei Leute, also ich frage gleich mal.
Genau, du kannst sagen, ich stehe am Infopoint, die können zu mir kommen.
Infopoint.
Super, ich freue mich schon, bin echt gespannt.
Ja, super. Mach's gut, okay, Silke, ich freue mich auch, ne, Anja, aber nächstes Mal, ne, ein bisschen früher.
Gut, tschüss.
Ja, tschüss. Ja. Ach Leute, ihr habt's gehört, ich hatte ja auf laut stehen. Also wem das auf dem Herzen liegt, das wäre ja doch ganz toll, wenn sich jetzt gleich drei Leute vorne am Infopoint melden könnten. Manche Ansagen kommen knapp rein. Hier habe ich auch so einen schönen Zettel, den lese ich jetzt eben vor. Da hat auch einer nicht so eine Liebe zum Detail gehabt für mich hier. Ne? Also Leute, ich sage es nochmal. Parkplätze direkt davor, also so, dass man eigentlich, wenn man lange hinschlägt, schon im Gemeindehaus ist. Die lasst doch bitte für die, die wirklich sonst lang hinschlagen, wenn die einen längeren Weg haben. Achtet mal drauf, dass ihr ein bisschen weiter wegparkt, um das den Leuten zu lassen, die nicht so ganz schnell sonst hier ankommen. Jetzt haben wir so viel von den Männern gehört und ich freue mich immer, dass sie eine gute Gemeinschaft haben. Jetzt gehen die auch schon wieder frühstücken. Bei uns zu Hause bleibt ehrlich alles liegen, weil mein Mann ist immer gern dabei. Ich will jetzt einfach mal endlich was für die Frauen hier sagen. Die ganze Zeit hole ich schon Luft und komme nicht dazwischen. Ja, es gibt natürlich hier auch eine Frauengruppe. Das ist eine offene Gruppe, die trifft sich immer den ersten Donnerstag im Monat. Am 7. Mai ist das wieder soweit. Wir waren schon kegeln, wir waren lecker essen, laufen und diesmal gibt es eine Gesprächsrunde und diese Gesprächsrunde hat das Thema, was macht mir Angst, was macht mir Mut, was bewegt mich? Lasst euch doch bewegen und kommt dazu. Wir freuen uns über jeden, der dabei ist. Über jede, muss ich sagen. Mensch, die Männer mal mit durcheinander. Wir freuen uns über jede, die dabei ist. Unser Pastor Arne Völkel, der ist im Moment in Urlaub und da hat er hoffentlich besseres Wetter. Unser Pastor Rolf Zyros, der ist auf Gemeindefreizeit mit der FEG Holzwickelde. Und das ist nicht zu verwechseln mit Urlaub. Und so ist das, dass die jetzt wirklich beide nicht hier sind. Daher haben wir uns um einen Gastprediger bzw. eine Gastpredigerin bemüht. Und das ist die Frauenbeauftragte des Bundes aller freien evangelischen Gemeinden. Manche von uns kennen die schon. Ich habe mich dolle gefreut, dass sie den Weg auf sich genommen hat. Sie kommt nämlich aus Rödermark. Und das ist die Daniela Knautz und die bitte ich ganz gerne jetzt zu mir nach vorne. Hm. Liebe Daniela, wir haben uns schon begrüßt. Vielleicht möchtest du jetzt
herzlichen noch mal guten Morgen auch von meiner Seite.
Ja, ich hatte Daniela gesagt, wenn sie nach Dortmund kommt, ich stelle ihr ein, zwei kleinere Fragen. Jetzt ist das soweit. Viele von uns kennen dich, der Weg war weit. Sag mir doch mal, was ging dir so durch den Kopf, als du hier nach Dortmund gefahren bist?
Also erstens bin ich nicht gefahren, ich wurde gefahren heute Morgen, was sehr nett ist. Mein Mann hat mich mal gefahren. Was uns durch den Kopf ging, ganz einfach, eine Diskussion. Mein Mann würde gern in seinem Leben einmal ein Achtzylinderauto fahren. Ich frage mich, muss das sein? Das waren so die Fragen. Dann habe ich natürlich über meine Predigt nochmal geschaut. Und neben also der Autofrage, der Predigt, haben wir uns einfach nur mal, weil wir uns lange jetzt nicht so gesehen haben, unterhalten.
Ja, das leitet gleich über zu meiner nächsten Frage, Daniela. Ich hatte dir gesagt, das Motto unserer Gemeinde dieses Jahr ist liebevoll leben. Und ich weiß, du, ihr seid jung verheiratet. Wie setzt ihr das denn in eurer Ehe um?
Dass wir liebevoll miteinander leben. Ja. Also erstmal, weil wir uns lieben. Wir sind jetzt 3 Jahre verheiratet, da ist noch alles frisch. Genau. Wir sehen uns relativ wenig, weil ich hier im Reisedienst bin. Das heißt, ich besuche ja alle freievangelischen Gemeinden oder Institutkirchen, die mich einladen. Und
das jetzt nicht so als Tipp übernehmen. Das erzählt Daniela aus ihrem Leben.
Genau, ja. Nee, das, und dann sieht man sich halt etwas wenig, weil mein Mann normal unter der Woche arbeitet. Und die Momente, wo man sich dann sieht, die liebt man sich einfach. Ah. Weil da hat man auch keine Zeit zum Streiten und freut sich, dass man sich sieht. Ja. Nein, also was wir machen, ich glaube, was uns sehr viel hilft, ist einfach, wir lesen Bücher gemeinsam.
Mhm. Spannend.
Also ich lese meinem Mann vor und im Moment lesen wir die Biografie von Peter Strauch. Und das ist natürlich sehr, sehr spannend, wenn man sowas Gemeinsames macht. Erstens hat man Zeit miteinander, er hört gerne zu, ich lese gerne. Und dann sind es meistens spannende Bücher und da kann man natürlich ganz viel mitnehmen und auch überlegen und das hilft uns dann.
Ja, schön. Ja, du hast als Predigtthema zwischen den Stühlen mir benannt und ich habe so einen Moment gedacht, na, zwischen welchen Stühlen sitzt denn Daniela schon mal?
Ja, zwischen zu vielen.
Aha, dann greif doch exemplarisch nur so.
Ja, also eben, manches ist eben tatsächlich Familie. Ich war ja 45 Jahre Single, das heißt, man muss sich da auch erstmal so ein bisschen rein, dass man ja erstmal so einen ganzen Schwung mitbekommt an Terminen, den man gar nicht so geplant hat. Schwiegervater, Kindergeburt, also Kinder, was weiß ich alles ist. Dann ist natürlich meine Arbeit, meine Berufung da. Dann habe ich noch 2 Eltern, die altern und kränklich sind. Dann gibt es natürlich dann noch Freunde, Fortbildung, Ehrenämter, Gemeinde, ja, die Frauenfreizeit gehört zu meiner Arbeit, Berufung. Ja. Genau, also das sind so alle meine Stühle und jeder Stuhl möchte so ein bisschen Zeit haben und 365 Tage reichen eigentlich nicht für diese Stühle.
Umso dankbarer sind wir, dass du hierher gekommen bist. Du darfst dich jetzt erst noch mal setzen.
Dankeschön.
Ja, wir singen gemeinsam das nächste Lied. Zwischen Himmel und Erde. Und die Band kommt dazu. Weil dann können wir noch besser singen.
Zwischenzeit, in dieser Zwischenzeit. zwischen Himmel und Erde hängst du dort, ganz allein und verlassen von Mensch und Gott, zwischen Himmel und Erde ausgestreckt, dort am Kreuz. Zwischen Himmel und Erde hängst du dort, wo die Balken sich kreuzen, ist der Ort, wo sich Himmel und Erde trifft in dir, dort am Kreuz.
Ja, wir wollen uns jetzt ganz auf das Thema konzentrieren, zwischen den Stühlen. Ihr habt die Bilder vom Anfang gesehen. Und letztendlich ist es so, dass ich noch mit jemand gesprochen habe, der wohl was ganz Kompliziertes studiert. Und er sagte, es gibt irgendeinen Beweis, irgendeine Lösung, dass man tatsächlich mit dem Gesäß auf beiden Stühlen gleichzeitig sitzen kann. Aber so ganz schnell hat er die Lösung nicht parat gehabt und vielleicht gibt es auch doch keine. Wir haben jedenfalls am Anfang keine gefunden. Auf beiden Stühlen gleichzeitig sitzen. Wenn ich gut und sicher sitzen möchte, dann muss ich mich wohl doch für einen entscheiden. Als ich mich im Vorfeld mit dem Thema beschäftigt habe, habe ich was erlebt, das dürft ihr euch jetzt nochmal angucken. Da lasse ich euch dran teilhaben. Seid eingeladen.
Ich muss sagen, es gibt mir doch einiges zu bedenken. Erstens glaube ich, Silke kann sich nicht entscheiden. Dann habe ich, bist du Vegetarierin? Weil da war ja nur Gemüse und also man merkt schon, ich bin keine Vegetarierin. Also die hat, aber Fleisch hat gefehlt und zum Schluss hat es auch noch kein Geld gehabt. Also einfach nur schrecklich. Aber vielleicht geht es dir, Ihnen auch so, wir können uns manchmal gar nicht entscheiden. Ja, wir stehen zwischen den Stühlen und wir wollen uns heute mal eine Person aus der Bibel anschauen, die auch ein Problem hatte, vielleicht ein bisschen tiefgreifender als nur die Frage, rote Paprika, gelbe Paprika, was soll ich nehmen? Eine bunte Vielfalt, aber wir sind ja auch dauernd damit konfrontiert, Entscheidungen zu treffen. Immer wieder, und manchmal stehen wir wirklich zwischen den Stühlen und sagen, was ist besser, was ist schlechter, wohin? Ja, also ich sehe das bei jungen Leuten immer, was studieren, das studieren, dort studieren, wohin? Also es ist einfach der Wahnsinn. Manche Entscheidungen haben große Konsequenzen. Was ich studiere, das muss ich vielleicht mein Leben lang machen, aber auch da sage ich also junge Leute, ihr könnt auch studieren und später nochmal umlernen, ist alles gar nicht so tragisch. Ja, die Eltern haben jetzt gerade mal weggehört. Aber ich finde es immer spannend, ich habe das ja auch so gemacht. Ich komme ursprünglich von der Bank, habe ich gemerkt, das ist doch nicht mein Ding, dann habe ich noch Seelsorge und Theologie studiert und ganz unterschiedliche Sachen gemacht. Aber tatsächlich ist immer die Frage, warum entscheidet man sich für was und wann? Und wir wollen uns heute einfach mal eine Person anschauen, deren Entscheidung viel tragfähiger, sag ich mal, Konsequenzen hatte und die sich manches nicht so leicht überlegt hat. Die Geschichte handelt von zwei Personen. Ich habe die mal folgenderweise überschrieben. Zwei Persönlichkeiten. Der eine reich und ansehend, der andere arm. Der eine war gut gekleidet, hatte alles an Essen und Trinken, was es gab. Der andere eher rustikal gekleidet und ich würde mal sagen, ein seltsames Essverhalten. Nicht so ganz seltsam wie Silke, aber noch eigenartiger. Der eine war angetan von der Botschaft Jesu Christi. Der andere sprach die Botschaft ohne Wenn und Aber. Der eine versucht Menschen manchmal zu schützen, steckte aber immer zwischen zwei Stühlen. Der andere wusste, was er wollte und entschied sich immer klar für einen Stuhl. Der eine hatte Macht und Ansehen, der andere hatte eine Botschaft. Der eine war beherrscht von Gefühlen und Emotionen, eigentlich dasselbe. Der andere war immer beherrscht von der Liebe und von seiner Berufung. Der eine versucht immer den Kompromiss. Wo setze ich mich, was mache ich, wie geht's? Der hat immer den Kompromiss gesucht. Der andere hat immer ohne Kompromiss gelebt. Zwei Personen, die unterschiedlicher nicht sein können und die uns doch so unwahrscheinlich, sag ich mal, nahe gehen. Vielleicht auch ungewöhnlich, sie in dieser, ich sag mal, Zusammenhang zu sehen. Ich habe gehört oder auch gelesen, hier gab es einen Ostergarten. Das heißt, eigentlich kennen sie beide Personen total gut. Wenn sie den Ostergarten besucht haben, ich weiß jetzt nicht, wie der gemacht ist, aber die Personen kamen sicherlich irgendwo am Rande vor. Das eine ist nämlich Herodes Antipas und das andere Johannes der Täufer. Unterschiedlich, wie es eigentlich gar nicht geht. Und selten bringen wir die zwei in Verbindung, aber die haben eigentlich eine ganz nahe Verbindung miteinander. Herodes Antipas, der jüngere Sohn von Herodes dem Großen und der Maltake, ein schwieriges Dilemma. Er war ja damals Fürst in Israel, hat praktisch nach dem Tode seines Vaters einen Teil bekommen, nämlich den Teil Galiläa und Penäa im Ostjordanland, das ist da, wo er herrschen sollte. Er hatte noch einen Halbbruder, den Philippus. Und mit dem, sage ich mal, war es nicht ganz so gut zu sprechen. Denn es gab nämlich ein kleines Problem. Der Herodes verliebte sich in die Frau von Philippus. Und diese Frau von Philippus war aber auch noch gleichzeitig seine Nichte. Also alles ein bisschen kompliziert, so ein bisschen soapmäßig, sage ich immer, ja. Und was macht natürlich Herodes Antipas? Der hat ja auch eine Frau gehabt. Die verwirft er, also sagt hier, weg mit dir, ich möchte die andere haben. Und dann gibt es Familienstress. Und dann haben wir Johannes den Täufer, der das Ganze sieht, mitkriegt und auch noch öffentlich anklagt. Der sagt, sowas darf eigentlich gar nicht sein. Und die neue Frau des Herodes ist richtig sauer auf den. Die mag den überhaupt nicht. Die mag nicht diesen Mann, der Priester ist, der Sohn des Priesters Zacharias und Elisabeth, der in der Wüste lebt, Heuschrecken isst, seltsame Dinge macht. Ein Mann, der kein Blatt vor den Mund nimmt. Und ich möchte uns mit hineinnehmen in einen Text aus dem Markus-Evangelium, wo genau das beschrieben wird, wie die zwei eigentlich zusammenpassen. Markus 6, ab Vers 17, da heißt es, Herodes hatte Johannes festnehmen und ins Gefängnis werfen lassen. Der Grund war, Herodes hatte Herodias geheiratet, die Frau seines Bruders Philippus. Und daraufhin hat Johannes der Täufer zu Herodes gesagt, du hast die Frau deines Bruders geheiratet, das ist verboten. Und deshalb war Herodias, die Frau, voller Hass auf Johannes. Ich sag mal so, das ist bei uns Frauen so. Wenn wir irgendwie jemanden hassen, dann richtig. Ja? Es gibt so einen schönen Spruch in der Bibel, ja, also wehe eine verschmähte Frau, wer der begegnet so ungefähr, ja, Hilfe. Und da heißt es, Herodias wollte Johannes töten, aber hatte noch keine Möglichkeit dazu. Und jetzt kommt die Frage nämlich, warum? Weil Herodes, ihr Mann, sich irgendwie scheute, Johannes etwas anzutun. Er wusste nämlich, dass Johannes ein frommer und heiliger Mann war und er hielt seine schützende Hand über ihn. Was er von Johannes zu hören bekam, brachte ihn oft in große Verlegenheit. Und dennoch hörte Herodes dem Johannes gerne zu. Ist ja eigentlich schon interessant. Ja, seine Frau hasst diesen Mann und Herodes weiß irgendwie, dieser Johannes der Täufer mit seiner schrecklichen, klaren, wahren Botschaft, der hat irgendwas. Aber im Grunde genommen weiß er das, auf der einen Seite, der hat was, aber so richtig traut er auch nicht seiner Frau zu sagen, jetzt hör mal, stopp, ja, jetzt lass den armen Johannes mal in Ruhe. Aber er macht dann was ganz Interessantes, er nimmt ihn ins Gefängnis und denkt sich, so, dann ist er geschützt, ja, vor den Machenschaften meiner Frau und ich habe meine Ruhe so ungefähr. Und dann gibt es noch was Interessantes, was wir immer wieder lesen, auch an anderen Stellen. Herodes hörte Johannes gerne zu. Wir wissen jetzt nicht genau wo, ich nehme vielleicht war auch mal im Gefängnis oder was, aber er muss dieser Botschaft Johannes zugehört haben. Und Johannes hatte eigentlich eine Botschaft. Ich bin der Wegbereiter für Jesus Christus. Wenn Jesus kommt, dann glaubt ihm und folgt ihm nach. Tut Buße. Das ist der Messias, der kommt. Wir lesen das ja heute und denken immer, ach, das ist irgendwie, warum haben die Leute das nicht so angenommen? Ich glaube, das war viel schwieriger, als wir uns das denken können. Sie müssen sich mal vorstellen, da würde jetzt heute hier einer reinkommen und sagen, das ist der Messias. Ja, ich glaube, die Silke wäre die Erste, die sagen würde, gehen Sie mal da hinten an Infopoint, ja, machen Sie mal hier nicht einen Aufstand, ja. Also wir haben in den Schriften gelesen, so muss man sich das ja manchmal vorstellen, was damals passiert ist. Da kommt plötzlich einer und sagt, ich bin Gott, ich habe was zu sagen. Und dann gibt es noch einen Johannes, der sagt, der da kommt, der ist es wirklich. Es hat Aufruhr gekommen. Und Herodes ist ein bisschen durcheinander, aber er hört ihn gern. Und dann, die Geschichte ist leider hier noch nicht zu Ende, geht es weiter ab Vers 21. Aber es kam der Tag, dass die Gelegenheit für seine Frau Herodias günstig war. Wir ahnen es schon. Herodes hatte Geburtstag und veranstaltete ein Festessen für seine hohen Regierungsbeamten, die höchsten Offiziere und die angesehensten Bürger von Galiläa. Da kam die Tochter von Herodias herein und tanzte. Herodes und seine Gäste waren überwältigt. Der König sagte zu dem Mädchen, »Wünsche dir, was du willst, ich werde es dir geben.« Er versprach ihr hoch und heilig, und zwar mehrfach, was du mich auch bittest, ich werde es dir geben. Und trotz, sag ich mal, Rausch, Wein und Entzückung über dieses hübsche Mädchen, das da anscheinend vorzüglich vor ihm da rumgetanzt hat, hat er so ein bisschen Krips noch gehabt, ja, und hat nämlich gesagt, ich gebe dir alles bis zur Hälfte meines Königreichs. Also der wusste auch damals schon, wie heute Aktienleute, 51% muss ich mir immer behalten. Ja? Also solange ich 51% habe, ist gut. Und das war genau dieses System, was auch Herodes hier hatte. Ich gebe dir alles. Das Mädchen interessanterweise, ich weiß jetzt gar nicht warum, ist sie von ihrer Mutter so trainiert worden oder war sie einfach schlau oder ich weiß nicht, was ihr Grund war. Aber interessant ist, sie entscheidet sich nicht auf Anhieb für etwas. Ich weiß nicht, ob sie keinen Wunsch hat, aber die hätte doch einfach sagen können, das wünsche ich mir. Ich weiß nicht, was ich mir gewünscht hätte, von wenn Herodes einfach sagt, ich meine, ich habe sicherlich hätte ich nicht so schön getanzt wie die, ja. Aber da heißt es, da ging das Mädchen hinaus und fragte seine Mutter, was soll ich mir wünschen? Wer die Geschichte kennt, weiß jetzt, was kommt. Wer kennt die Geschichte nicht? Kennt jeder die Geschichte? Ist ja schade. Das ist gar keine Überraschung. Neulich hatte ich nämlich jemanden, der überlegt hat, was sie sich jetzt wünscht. Sie wünscht sich nämlich genau das, was schwierig ist, den Kopf von Johannes den Täufer. Die Tochter ging eilig zurück zum König, sagte ihren Wunsch: Ich will, und jetzt finde ich das interessant, dass du mir sofort den Kopf von Johannes dem Täufer auf einer Schale überreichst. Grauenvoll, richtig grausam. Herodes, was geschieht mit ihm? Er war bestürzt. Ja, und jetzt hat er wieder das Problem seiner zwei Stühle. Er ist König, er hat eigentlich gesagt, ich will Johannes beschützen. Aber jetzt an einem Fest voller, ich sag mal, Emotionen, voller Rausch und Wein und auch der Gier irgendwie, was mache ich jetzt? Er ist bestürzt, heißt es hier, und weil er aber vor seinen Gästen es doch so feierlich versprochen hatte, will er ihre Bitte nicht abschlagen. Ich denke manchmal, meine Güte, das ist ja keine normale Bitte. Ja? Sie wünscht sich den Kopf eines Mannes. Eines Mannes, den er eigentlich schützen will und den er eigentlich gerne heuert. Aber Herodes ist so. Da heißt es, sofort schickte der König den Henker los. Er befahl ihm, den Kopf von Johannes zu bringen. Der ging ins Gefängnis, schlug ihm den Kopf ab und er brachte den Kopf von Johannes auf einer Schale. Und er gab den Kopf dem Mädchen. Und das Mädchen gab den Kopf seiner Mutter. Grauenvoll. Grauenvoll und trotzdem, sag ich mal, gibt es hier ganz viel Wahrheit. Herodes war im Grunde genommen beherrscht. Beherrscht von einer Gier in dem Moment. Er wollte diesem Mädchen gefallen. Er wollte auch seinen Gästen gefallen. Er wollte nicht hinter sein Versprechen zurückgehen. Und gleichzeitig war er bestürzt. Ich denke, das ist wie so, der wird plötzlich wach in diesem Fest. Ich weiß nicht, wer schon mal auf einer Fete war, auf einer Party war, und da gibt es so abruptes Ende manchmal. Also als Jugendlicher habe ich das erlebt, wenn im Moment die Eltern heimkommen, dann ist man plötzlich schlagartig wieder wach. Ja? Da ist plötzlich alles wieder anders. Ja? Die schönste Fete, man hat irgendwie das Beste und plötzlich merkt man, das Auto fährt vor. Ja? Und man räumt ja so schnell nie auf wie in dem Moment. Ja, oder wenn man überhaupt was macht. Ich weiß nicht, ich habe mal eine Fete gemacht zu Hause. Ich habe alles picobello aufgeräumt. Alles. 2 Tage später, nachdem unsere Eltern wieder aus dem Urlaub kamen, vergesse ich nie, sagt meine Mutter, ich hatte doch gesagt, ihr sollt keine große Party hier machen. Da habe ich gesagt, haben wir auch nicht gemacht. Und meine Mutter sagt so, und wie kommt es, dass im Tütenschrank, ja, im Tütenschrank, ich hatte die Plastiktüten damals schön weggeräumt, sagt sie, es so erbärmlich nach Knoblauch stinkt. Wir hatten nämlich Knoblauch, irgendwo hatte einer Tzatziki mitgebracht und wir hatten das in der Tüte vergessen und habe das in diesen Tütenschrank gestellt. Ja? Und meine Mutter macht den auf und kriegt natürlich den Schock und merkt sofort, hier ist wieder was im Gange gewesen. Ja? Und ich habe gedacht, man kann immer noch so gut aufräumen, wie man möchte. Irgendwo merkt einer immer irgendwas. Ja? Und man ist so schlagartig plötzlich wieder wach. Und genauso war es bei Herodes. Plötzlich ist er wieder da. Und was schade ist, er hat die Macht gehabt, aber er hat nicht den Mut gehabt, sich für das Richtige zu entscheiden. Er entscheidet sich dafür, der Tochter nachzugeben, seiner Frau nachzugeben und verantwortet damit, sag ich mal, einen Tod. Und das Einzige, was wir immer wieder lesen, ist, sein Herz ist beunruhigt. Herodes hat noch ein Problem. Wir lesen weiter in Lukas Kapitel 9, Vers 9. Da lesen wir nochmal von ihm. Er kommt ja immer wieder mal auch vor. Da heißt es über ihn: Herodes, der Landesfürst, hörte von all diesen Vorgängen. Da geht es um Jesus. Er war beunruhigt, was die Menschen über Jesus sagten. Denn die Leute sagten, er ist Johannes, der von den Toten auferstanden ist. Und andere sagten, nein, es ist Elia aus dem Himmel zurückgekommen. Und wieder andere behaupten, er ist einer der alten Propheten, die auferstanden sind. Aber Herodes sagte sich, ich selber habe doch den Kopf abschlagen lassen. Ja? Also jetzt ist er noch beunruhigt. Er kann sich ja noch an diese Tat erinnern. Ja? Und jetzt kommt plötzlich Jesus und die Leute sagen, vielleicht ist das Johannes, was ist da los? Und Herodes sagt, dem habe ich doch was, den habe ich doch umbringen lassen. Und dann heißt es, wer ist dann der, über den ich solche Dinge höre? Und deshalb wollte Herodes Jesus kennenlernen. Und dann in Kapitel 23 kommt es ja zu dieser berühmten Begegnung, ja, an Ostern. Und da lesen wir im 23. Kapitel etwas ganz Eigenartiges. Ab Vers 8 heißt es dann, als Herodes Jesus sah, freute er sich. Wieder mal freut er sich, endlich den zu sehen, ich sag mal so wie Johannes, die sein Herz immer mal wieder beunruhigen. Er wollte ihn schon lange kennenlernen, heißt es dann in Vers 8, denn er hatte viel von ihm gehört. Und jetzt finde ich das auch das Spannende. Und er hoffte auf ein Wunder. Ich glaube, uns geht es oft so auch, dass wir denken, wenn Jesus doch mal ein Wunder tun würde, wenn Gott mal irgendwie in den Himmel schreiben würde, dann würde ich mich vielleicht doch für ihn entscheiden. Und ich glaube, so genau ist Herodes, der sitzt immer da und denkt sich, wenn der doch mal was tun würde, vielleicht würde ich dann sagen, ich glaube an den. Oder vielleicht ist er doch nicht der, der ist. Er macht ja nichts. Und das Tragische bei Herodes, das finde ich, das, wie es nämlich dann weitergeht, Herodes stellt Jesus viele Fragen und Jesus gibt ihm keine Antwort. Das ist natürlich auch schwierig für so einen König oder für so einen, ich sag mal, Patriarch, ja? Der hat da jemanden stehen, ja? Pilatus hat ihm den ja geschickt, ja? Da sind auch Mächte aneinander, die hier, wer sagt jetzt hier was? Und Herodes fragt den und Jesus schweigt. Das macht einen irre. Ich hasse das, wenn ich Menschen Fragen stelle und die mich nur schweigend angucken. Ja, da könnte ich durchdrehen manchmal. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen, ja? So dieses, Frauen machen das manchmal mit Männern. Ja? Was denkst du? Wie war es heute? Ja? Zum Glück redet mein Mann. Nicht so viel, wie ich es gerne hätte, ja, aber das ist, glaube ich, normal. Aber Kinder oder Teenager machen das ja auch so, ja, kommen heim, wie war's? War's gut heute Morgen im Gottesdienst? Ja? Fragen Sie mal nachher die Kinder im Kindergottesdienst, was habt ihr heute gelernt? War's schön? Ja? Als hätten wir alle keine. So, und das ist genauso wie Herodes und Jesus. Ja, Herodes stellte ihm viele Fragen und Jesus gab ihm keine Antwort. Und dann heißt es, die führenden Priester und Schriftgelehrten standen herbei und beschuldigten ihn schwer. Und plötzlich verändert sich wieder die Haltung von Herodes. Nachdem nämlich die Schriftgelehrten Jesus so beschuldigen, heißt es plötzlich, und Herodes hatte nur Verachten für ihn übrig. Ich nehme an, weil Jesus kein Wunder getan hat. Ich weiß nicht, was er gehofft hat. Hat er gehofft, er macht jetzt irgendeine Show vor ihm? Hat er gehofft, dass irgendwas passiert? Um ihn lächerlich zu machen, zogen die Soldaten ihm ein strahlend weißes Gewand an. Und dann schickten sie ihn zu Pilatus zurück. Und jetzt kommt etwas ganz Bezeichnendes. An diesem Tag wurde Herodes und Pilatus Freunde. Vorher waren sie Feinde gewesen. Und das Ganze, lesen wir später in der Apostelgeschichte, kostet Jesus Christus das Leben. Ein zweites Leben, was Herodes mit zu verantworten hat. Apostelgeschichte sagt das ganz deutlich, dass Herodes mitverantwortlich war, dass wieder ein Mensch gestorben ist, weil er sich nicht richtig entscheiden konnte. Wofür er sich entschieden hat, wieder mal mit Pilatus Freund zu sein. Die ganze Zeit waren sie Feinde, jetzt waren sie Freunde. Die Gier, die Macht, das Ansehen haben doch noch mal gewonnen. Ich habe so überlegt, was heißt das für uns heute? Was können wir daraus lernen? Das Erste ist, was ich mich immer frage, wenn ich das Wort Gottes lese, die Botschaft, ja, was bewirkt sie in mir? Wenn ich hier so im Gottesdienst sitze, ja, sage ich auch, das war eigentlich ganz nett. Aber bin ich im Grunde genommen wie so ein Herodes, wo ich sage, ja, es beunruhigt mich schon, aber im Grunde genommen gibt es keine Konsequenz danach. Ja, es ist so zwischen zwei Stühlen, so sonntags bin ich so im Gottesdienst vielleicht, ja, da ist auch so ein bisschen frommer Anstrich ganz nett. Das ist so ein bisschen wie Schule, ja, im Gottesdienst. Hat es mit Absicht, glaube ich, gemacht, ja, so ein kleiner Schule. Ja? Und dann hier, das ist so unter der Woche der Party, Barhocker oder sowas, ja. Und manchmal wissen wir nicht, wofür entscheiden wir uns, weil wir jetzt das Gefühl haben, wir können diese zwei Leben auch irgendwie nicht zusammenbringen. Aber für mich ist wirklich die Frage, was bewirkt die Botschaft Jesu in mir? Verändert sie mein Leben? Und verändert das Leben heißt, sie muss meine Entscheidungen, meine täglichen Dinge tatsächlich beeinflussen. Ich komme ja aus einem nichtchristlichen Elternhaus und habe also irgendwann auch genau an diesem Punkt gestanden. Ich habe die Botschaft gehört, dass Jesus der Retter der Welt ist, dass er am Kreuz gestorben und auferstanden ist. Ja, eine Botschaft, die im ersten Moment, wenn man sie zum ersten Mal hört, sehr eigenartig wirkt. Und das soll Liebe sein. Dann ging es um Vergebung. Und irgendwann habe ich mehr und mehr gelesen in der Bibel und habe gedacht, doch, eigentlich ist das genau das, diese Gnade von dieser Liebe, da möchte ich mehr haben. Aber die Frage war eigentlich, was macht jetzt mein Herz? Sagt es, davon möchte ich mehr haben? Geheimlich in Gottesdienst? Was tun? Ich weiß noch, ich habe damals einen Freund gehabt, mit dem ich mich ja darüber unterhalten habe, der Christ war. Und der hat mir damals eine ganz tolle Botschaft gegeben. Ich glaube, ich würde die heute keinem mehr so geben. Ja? Aber so, vielleicht habe ich es auch gebraucht, vielleicht war der auch so. Der hat nämlich einen Vers genommen aus der Offenbarung und sagte zu mir, Daniela, du sollst nicht lau sein. Entweder bist du warm oder kalt, entscheide dich für Jesus, ja oder nein und ganz richtig, oder Gott wird dich ausspucken. Ja, das war so die Pfanne auf den Kopf. Ich habe gedacht, oh super. Ja? Aber das Geniale war eigentlich, dass es genau das war. Und das, was man hätte Herodes mal sagen müssen, entscheide dich doch mal für die eine oder die andere Seite und dann steh zu der. Was wäre denn passiert? Er hätte nochmal Stress mit Herodias bekommen, richtigen Stress, wenn er gesagt hätte, das gibt's nicht. Er hätte seinen Gästen offenbaren müssen, wisst ihr was, diesen Johannes, ich finde ihm seine Botschaften gut. Er hätte Pilatus sagen müssen, nee, den kreuzigen wir nicht, denn der ist wirklich der Messias und der tut Wunder. Und innerlich hat er das alles irgendwie gewusst, aber er konnte sich einfach nicht durchringen. Er konnte sich nicht durchringen für den richtigen Stuhl. Und deswegen frage ich mich immer heute, wo stehen wir? Was beeinflusst auch meine Entscheidung? Ich weiß nicht, wie Sie Entscheidungen treffen, die, sag ich mal, den Glauben und das Leben bewegen. Da geht es jetzt nicht darum, kaufe ich rote oder grüne Paprika, ja, welches Toilettenpapier kaufe ich. Ja, das sind so kleine, ich weiß gar nicht, wie viele Entscheidungen wir tagtäglich treffen. Aber Glaubens- und Lebensentscheidung ist für mich die Frage, was machen wir damit? Ich habe ein paar Entscheidungshilfen mitgebracht, die ich sehr, sehr gut finde und die mir in meinem Leben, ich sag mal, sicherlich geholfen haben. Sie sind nicht von mir, gebe ich offen zu, sondern von Alexander Gard, ein Pfarrer und Publizist, ein Buchautor, der sie, sag mal, für mich schöner zusammengefasst, geht's gar nicht. Und er hat, ich sag mal, 6 Dinge aufgeschrieben, die ich wirklich auch denke, das fasst es nochmal zusammen. Und die will ich einfach am Ende nochmal jetzt hier nennen. Das erste ist, treibt mich Liebe in meine Entscheidungen. Treibt uns die Liebe. Die Grundbotschaft der Bibel, die Grundbotschaft von Jesus ist eigentlich Liebe. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und die Frage steckt hinter jeder Entscheidung auch, ja, tue ich das aus Liebe? Herodes tat nichts aus Liebe. Er tat die Dinge aus Macht, aus Gier. Er tat die Dinge, um irgendeine Freundschaft zu haben, um sich nicht bloßzustellen, um vielleicht nicht komisch dazustehen. Und er wollte sich nicht auf Gottes Seite stellen. Ich weiß, wie das ist, wenn man in seinen Freundeskreis zurückgeht mit 18, 19 Jahren. Und ich hatte einen sehr netten, lieben Freundeskreis, aber auch einen wilden Freundeskreis, gebe ich ganz ehrlich zu. Und ich weiß noch, als ich zum ersten Mal da gestanden habe und die gefragt haben, wollen wir heute Abend wieder durchfeiern, Party machen, Samstagabend, und ich dann sage, Leute, ich muss am nächsten Morgen in Gottesdienst. Ich weiß, wie schwer mir dieser Kloß war, dieses, ich stehe am nächsten Morgen auf. Ja, die ganze Clique, bist du jetzt fromm geworden? Ja, schrecklich. Ja, meine Mutter sagte, geht vorbei. Die hat 6 Wochen Volleyball gespielt, auch das wird vorbeigehen. Ja, aber es ist nie vorbeigegangen und ich bin auch froh drum. Aber ich weiß noch, wie ich da saß und gedacht habe, boah, kann ich denen das sagen, dass ich morgen früh in den Gottesdienst gehe? Und auf der anderen Seite hatte ich ja den Pastor, ja, der immer gesehen hat, dass ich im Gottesdienst saß und immer halb geschlafen habe. Und der immer gefragt hat, warum schläfst du? Ist die Predigt so langweilig? Ist alles so schrecklich hier? Dann habe ich gesagt, nee, aber ich musste ja feiern gehen, ja, und heute Morgen aufstehen. Und ich weiß noch, dass er mich damals gefragt hat, warum gehst du nicht freitags abends feiern? Ja, für was entscheidest du dich? Wo möchtest du denn mal stehen? Was ist dir die Liebe zu Jesus wirklich wert? Ich bin ab da freitags abends feiern gegangen. Habe ich ehrlich gemacht. Also das ist. Und heute gehe ich ja gar nicht mehr feiern, weil ich irgendwie alt werde. Ja, das Kreuz, alles ist. Das Zweite, was Alexander Gart, ist meine Berufung. In den Entscheidungen, die ich treffe, in dem Leben, vor allem in meinem Glaubens, was ist meine Berufung? Und da meine ich jetzt nicht nur eine vollzeitliche Berufung, sondern das, wo ich sage, da hat Gott mich hingestellt. Ja, was ist mein Anteil für das Ganze? Wo weiß ich, ist meine Aufgabe? Das kann bei einer Versicherung sein, das kann im Studium sein, das kann irgendwo zu Hause sein, ja, das kann bei den Kindern sein, das kann in der Bank sein, das kann hier bei Audi sein, bei Aldi sein oder in der Gemeinde. Gott macht da keinen Unterschied. Die Frage ist nur, sagt er, bist du am richtigen Platz? Und für die Dinge, die ich mich entscheide, haben die was mit meiner Berufung zu tun? Ein drittes, was ich immer sehr hilfreich fand, ist wirklich der Friede Gottes, nennt es Alexander Gart. Er sagt, das ist der Kompass in unserem Leben. Horche ich in mich hinein und sage, da ist der Friede, der jeden Verstand übersteigt. Habe ich diesen Frieden, wenn ich Entscheidungen treffe? Was ich eins sicher bin, Herodes hatte diesen Frieden nicht. Er ist immer wieder bestürzt. Er ist zwar beunruhigt, heißt es in der Bibel. Ganz interessant. Ja, er ist innerlich beunruhigt, aber er macht nichts dagegen. Ein viertes, hilft meine Entscheidung, dass ich ein besserer Mensch werde durch Jesus. Das heißt, ehrt meine Entscheidung, die ich heute oder morgen treffe, tatsächlich Jesus? Das, was ich machen möchte, das, was ich vorhabe, ehrt das Jesus? Oder geht es da um meine Gier, um meine Macht, um das, was ich unbedingt möchte? Und man kann das tatsächlich bis in die kleinsten Details durchführen. Für was brauche ich was? Was muss ich wie was anschaffen? Ja, was will es mich verändern? Ein fünftes, und da könnte ich Stunden drüber erzählen, und ich bitte einfach gerade, ich sag mal so, die jungen Leute, fragt die Menschen, die euch lieben, um den Rat. Ich habe das leider manchmal nicht gemacht und habe so manche Entscheidungen bereut, weil ich immer gedacht habe, die wollen so und so immer nur Blödes, Seltsames, ja. Heute habe ich gelernt, heute würde ich nie mehr was Entscheidendes, sage ich mal, verantworten, ohne dass ich die Menschen, die mich lieben, wirklich frage. Weil die Menschen, die mich lieben, die wollen das Beste für mich, die tun uns Gutes. Ein letztes: Entscheidungen, die wir im Glauben treffen und die uns wirklich dahin zu Jesus führen, sind auch immer gekennzeichnet von der Vergänglichkeit. Auch wissen, dass ja unser Leben auch vergänglich ist, dass nicht alles bleibt. Und deswegen brauchen wir dann auch den Mut, Fehler zu machen. Ich hätte mir gewünscht, Herodes hätte von Johannes gelernt. Ich denke, wenn er einen Menschen, ich sag mal, Menschenleben verantworten musste, dass er bei Jesus sagt, diesen Fehler mache ich nie mehr. Das hätte ich mir so gewünscht. Ja, weil ich glaube, Fehler dürfen wir alle machen. Wir müssen auch den Mut haben, manchmal zu entscheiden. Und ja, ich habe mich auch für manches falsch entschieden. Aber die Frage ist, lernen wir daraus, dann nochmal das Richtige zu entscheiden? Und das wünsche ich uns einfach. Den Mut zu haben, auch da, wo wir wirklich zwischen zwei Stühlen stehen, für was entscheide ich mich? Was nicht gut ist, immer hier zwischen stehen zu bleiben. Das ist weder Hü noch Hott, sagt man bei uns in Hessen. Ja, das ist nichts Gutes, nichts Falsches. Ich muss manchmal gerade in Bezug im Glauben auf mein Leben, auf meine Entscheidung sagen, wo gehöre ich hin, was ist mir, was möchte mir dienen. Und das wünsche ich Ihnen, dass wir nicht, wenn wir auf unser Leben zurückkommen, schauen, ich bin wie so ein Herodes, sondern dass wir eigentlich sind wie ein Johannes, wie ein Jesus, die ihre klare Berufung wussten, die wussten, wohin es geht und die vor allem eins im Blick hatten, die Liebe und die Größe des Gottes uns beizubringen, uns zu zeigen. Und das wünsche ich Ihnen auch, dass Sie sich klar entscheiden für das, was hier drinne steht, dass Sie ein Ja dazu sagen und das in Ihrem Leben ganz und gar übernehmen. Gott segne Sie. Amen.
Ich habe mich gerade ertappt gefühlt, weil wir nämlich auch früher eine Party gefeiert haben, wo uns der Tzatziki-Duft entlarvt hat. Und so ist das auch im Leben heute noch bei mir. Es sieht oft aufgeräumt aus und trotzdem gibt es noch diesen Tzatziki-Duft, der mich entlarvt. Und Gott weiß ganz genau, was nicht in Ordnung ist und er kennt genau meine Zweifel und meine Ängste. Und auch meine Träume, ja sogar die Träume und Wünsche, über die ich mit niemandem rede. Und vielleicht geht euch das genauso. Das macht mir aber keine Angst und soll mich beruhigen. Und dich auch. Ich möchte dich einladen, sei ein Typ, entscheide dich und sei gewiss, Gott ist da. Er kennt dich, ist bei dir und liebt dich. Und wir wollen jetzt gemeinsam eine Gebetszeit haben und wir laden dich ein, bete. Singe, heul dich aus, freu dich, tanze. Schäm dich nicht. Gott ist da, er kennt dich und hat dich viel lieber, als du es dir vorstellen kannst.
Du weißt, wie ich fühle, du siehst meine Schranken und Ziele, du weißt, was mir dann und wann fehlt. Du allein siehst Zweifel und Sorgen, die Fragen nach morgen, du kennst meinen Weg und du weißt, wie ich lebe, bis Tag und Nacht.
Heute nicht spüre, bist bei mir, auch wenn ich mich in meinen Sorgen verliere. lese aus Psalm 16. Du, Herr, bist alles, was ich habe. Du gibst mir alles, was ich brauche. In deiner Hand liegt meine Zukunft. Was du mir gibst, ist gut. Und was du mir zuteilst, gefällt mir. Ich preise den Herrn, denn er hilft mir, gute Entscheidungen zu treffen. Du zeigst mir den Weg, der zum Leben führt. Du beschenkst mich mit Freude, denn du bist bei mir. Ich kann mein Glück nicht fassen, nie hört es auf.
Thank you.
Dankeschön. War wieder wunderschön. Ja, liebe Daniela, du hast uns heute, ich denke mal, das Herz gefüllt, aber auch den Kopf mit vielen neuen Anstößen. Wir wissen, dass du das zu anderer Gelegenheit noch intensiver tust. Ich darf dich noch mal zu mir nach vorne bitten und auch die jungen, adretten Damen, die sonst so oft auch mit mir bei dir sind. Na, das war eine Steilvorlage, Mädels, jetzt kommt. So, Daniela, unser Gemeindemotto liebevoll leben, das wollen wir jetzt auch für dich nochmal umsetzen, wollen dir auch Gelegenheit geben, so in unsere Mitte zu kommen. Ich war jetzt nicht ganz sicher, ob du auf den Stuhl möchtest, ich glaube nein. Ist dann doch zu viel. Liebe Daniela, ich habe alle diese Frauen schon als Begleitung auf den Frauenfreizeiten gehabt und ich habe sie im Vorfeld gebeten zu sagen, wer sie sind und warum sie so gerne mit dir auf Frauenfreizeit fahren.
Oh, bin ich mal gespannt.
Ja, lass dich reich überschütten.
Ja, ich finde es immer spannend, wenn wir bei dir sind. Ich finde, du gibst immer uns einen super Input. Aber wir lieben auch dann Tzatziki, auch wenn sie nicht auf den Zimmern geht und sehen das so ein bisschen an früher, dass man die Nächte durchmacht, aber am nächsten Morgen trotzdem noch frisch ist, um dir zuzuhören.
Ja, hallo. Ich halte mich jetzt mal an Silkes Steilvorlage. Ich heiße Britta und ich fahre auf die Frauenfreizeit, weil ich die Mitarbeiter so gerne mag, weil ich immer gute Impulse mit nach Hause nehme und weil ich auch die Zeit mit den anderen Frauen aus der Gemeinde immer so nett und spaßig finde.
Hallo, Casey Kobe. Es war mein erstes Mal auf Frauenfreizeit. Ich möchte auf jeden Fall nochmal gehen. Es hat unheimlich viel Spaß gemacht. Ich habe Sachen gelernt, die ich dann nie vorher überlegt habe. Ich fand das dann richtig gut von dir, die Impulse und auch so zwischenmenschlich. Man hat dann neue Frauen kennengelernt, man hat schon bekannte Frauen neu kennengelernt. Es war unglaublich. Viel Spaß.
Ich drehe mich jetzt. Ja, ich bin Sabine Brackhahn. Ich war im letzten Jahr auch zum ersten Mal dabei und mir hat es auch gefallen. Es war einfach ein tolles Team mit Frauen, wo man gemerkt hat, die lieben Jesus. Und es kommen einfach, wenn man sich Zeit nimmt, mal wegzufahren und mit anderen Christinnen zu reden, ganz andere Themen auf den Tisch. Ich fand das unheimlich bereichernd, Leute kennenzulernen und so zwischen auch den Veranstaltungen Gespräche zu führen. Und bin gern wieder mal dabei.
Ja, ich bin Silke. Ich hole mal gerade ein bisschen weiter aus. Im Hauskreis reden wir gerade über die Schöpfung. Und da hatten wir den Adam. Und der Adam, der erkannte seine Frau und hat sich sehr dran gefreut und war ganz erstaunt, das ist ja Bein von meinem Gebein. Und wenn ich zur Frauenfreizeit fahre, dann finde ich das einfach klasse. Da ticken so viele Menschen genauso wie ich. Und deshalb fahre ich einfach gerne dahin.
Ja, ich bin Esther. Ich war einmal bisher mit, möchte aber gerne auch nochmal wieder mitkommen. Ich habe einfach auf der Frauenfreizeit sehr die Gemeinschaft mit den anderen Frauen genossen, aber habe auch viele gute Impulse für meinen Alltag mitbekommen. Und das hat mich sehr bereichert. Und da würde ich mir auch wünschen, dass noch mehr Frauen mitkommen und einfach daran teilhaben. Das ist echt sehr wertvoll und macht auch viel Spaß.
Dankeschön. Jetzt ist so die Gelegenheit, dass du nochmal ganz spontan zur nächsten Frauenfreizeit einlädst. Das Thema.
Also das Thema ist ein Leben ohne Wenn und Aber im November.
Genau, 1. Novemberwochenende.
1. Novemberwochenende, das ist sehr, sehr gut. Genau, also da herzliche Einladung an die Frauen, wenn jetzt die Männer sagen, das ist aber richtig schade. Ich fahre ja auch im November nach Costa Rica, da nehme ich gemischtes Publikum mit. Also wenn Sie da mitfahren wollen, auch da herzliche Einladung. Steht alles immer im Aufwindkatalog, Sie können also gerne mitfahren. Aber ich denke, die Frauenfreizeiten, die haben schon was Besonderes. Also
ja, seid alle herzlich eingeladen. Ihr seht unsere Begeisterung und wir würden uns freuen, wenn noch viel mehr Frauen sich da anschließen können. Das wollten wir dir gerne mitnehmen, dass du das als Erinnerung
Ich mache jetzt mal was ganz Spontanes. Man könnte ja auch mal eine ganze Frauenfreizeit der FEG Dortmund machen.
Ja, gestern sprachen wir darüber.
Cool. Also, ja, das könnte man ja auch mal zusammen machen. Dann gehen
Die Männer sind jetzt ein bisschen gekniffen, kommt.
Die Männer haben doch ihre eigene schon.
Ja, genau.
Die Männer haben ihre eigene schon, wir Frauen machen einfach auch mal eine.
Super.
Das wäre auch mal eine schöne Idee, mal alle zusammen. Mache ich jetzt mit der FEG Gießen, Also das ist immer auch eine tolle Sache, das mal auch als Gemeinde zu machen. Überlegt euch das mal. Also herzliche Einladung zu allen drei Dingen.
Jetzt wisst ihr, warum ich so gerne mit der Frauenfreizeit fahre. Meine Erwartungen werden immer übererfüllt, genauso wie jetzt gerade. Super. Ich darf euch bitten, euch gerade zu setzen, ihr lieben Frauen. Die Daniela darf bei mir bleiben. Du wolltest hier durch. Das Mikro. Ich weiß auch nicht, wohin damit.
Weißt du, wir legen es auf den Stuhl.
Pass auf, halt es mal eben fest. Dann können wir gleich tauschen.
Ich lege das auf den Stuhl.
Ich hatte ja gesagt, oh, der ist über.
Das kann sie sich jetzt nicht.
Guck mal, ich hatte ja gesagt, das eigentliche Präsentchen ist zu Hause, das schicke ich dir mit der Post, aber so ganz ohne Grüße wollten wir dich nicht gehen lassen.
Ich finde das überhaupt nicht schlimm. Sie hat mir heute Morgen gebeichtet, ich habe dein Geschenk zu Hause vergessen. Ich finde das aber überhaupt nicht tragisch. Erstens gibt es eigentlich nur, wenn es eine weibliche Moderatorin gibt, im Gottesdienst überhaupt ein Geschenk. Nichts gegen die anderen, aber das ist ganz oft so. Die Männer, die denken noch nicht darüber nach, ein Geschenk zu geben. Und zweitens, ich liebe Post.
Die wird kommen.
Und der DHL-Mann ist so nett, weißt du?
Ah.
Also nicht, der ist wirklich nett. Also nein, also ich habe den besten DHL-Mann, den es gibt.
Daniela, pass auf, wir haben hier eine Steilvorlage für 11:30. Wir müssen fertig werden. Also, entscheidend ist jetzt nochmal meine Einladung an euch. Und zwar beim Kreuz, dort an der Seite, sind Menschen für euch da, die gerne mit euch beten, die das auf dem Herzen haben, für eure Seele zu sorgen. Mit allem, wo du sonst zwischen den Stühlen sitzt, kannst du da hinkommen. Da setzt sich einer neben dich, der betet mit dir, der hört dir zu und der ist einfach ganz für dich da. Das tut unglaublich gut. Ich bitte euch, davon reichlich Gebrauch zu machen. Und wenn ihr davon nicht Gebrauch machen möchtet, weil es jetzt einfach im Moment nicht dran ist, dann verlasst den Gottesdienstraum zügig, damit die, die das möchten, Ruhe dafür haben. Und die, die ihr zügig zum Ausgang strebt, ihr seid eingeladen zu Tee, Kaffee, auch Sprudel. Und wenn ihr dabei zu einer bunten Tasse greift, das wird euch auffallen. Die anderen sind nämlich einfarbig. Irgendwie weiß ich gerade die Farbe nicht. Auf jeden Fall, die anderen sind bunt. Wenn du die bunte nimmst, dann ist das ein Signal an alle Umstehenden, hey, da gibt's jemand, der würde die Gemeinde, die Leute gerne näher kennenlernen, der hat Lust, angesprochen zu werden. Also nimm die wirklich nur, wenn du angesprochen werden möchtest. So, Daniela, jetzt wollen wir einmal noch zur Ruhe kommen und genießen, dass du uns den Segen Gottes zusprichst.
Zum Gebet und Segen stehen wir bitte nochmal auf. Himmlischer Vater, wir haben eben gesungen, dass wir dir vertrauen und zu dir gehören wollen. Herr, und manchmal fällt uns das gar nicht so einfach, wirklich auch zu dir zu stehen, uns klar zu entscheiden, auch manchmal im Leben. Und das bitte ich einfach für jeden Einzelnen heute Morgen hier, dass er auch Hilfe sucht, liebe Menschen sucht, die ihm vielleicht da manchmal bei helfen, dass wir uns auch klar entscheiden mit dir. Hab du Dank, dass du uns diesen Weg weist und dass wir nie alleine sind, dass du mit uns bist. Und der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und schenke dir seinen Frieden. Der Herr erhebe sein Angesicht über dir und sei dir von Herzen gnädig. So segne dich der Herr. Amen. Amen. Einen schönen Sonntag wünsche ich Ihnen.
Das Gespräch über all die Themen in einer Viertelstunde, 10 vor 12 statt.
Super, ne?